Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Apolut im Gespräch. Mein heutiger Gast ist Martin Michaelis, Pfarrer in Quedlinburg und Vorsitzender des Thüringer Pfarrvereins. Der perfekte Gast, um darüber zu sprechen, was schiefläuft in der evangelisch-lutherischen Kirche und warum uns das nicht egal sein darf.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Apolut im Gespräch. Ich freue mich heute, Martin Michaelis begrüßen zu können, Pfarrer in Quedlinburg und Vorsitzender des Thüringer Pfarrvereins. Herzlich willkommen, Herr Michaelis.
Guten Tag.
Sie sind in den letzten Monaten über Ihre engere Heimat hinaus bekannt geworden durch offene Briefe an den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, durch Reden in der Kirche und außerhalb der Kirche, durch ein Gutachten zum Gesang in Gottesdiensten, durch einen Auftritt bei der Aktion Alles auf den Tisch. Bevor wir darüber sprechen, stelle ich Sie kurz vor. Martin Michaelis ist in der DDR aufgewachsen. In einer Pfarrersfamilie, hat deshalb dort kein Abitur machen dürfen. Er ist Physiklaborant geworden und hat dann später Theologie studiert. Bis Anfang März 22 war er eine Art Oberbetriebsrat in der evangelischen Kirche. Bevor ich ihn kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Jetzt weiß ich, dass man auch in der Kirche Probleme bekommt, wenn man gegen den Strom schwimmt. Martin Michaelis hat den Vorsitz der Pfarrergesamtvertretung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands verloren, ist aber weiter Mitglied der dienstrechtlichen Kommission der evangelischen Kirche und im Vorstand des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer. Warum schreibt ein Pfarrer an einen Ministerpräsidenten? Warum haben Sie, Herr Michaelis, gleich drei Briefe an Rainer Haseloff geschrieben?
Der erste Brief, den ich geschrieben habe, der ist eigentlich gar nicht direkt an ihn gewesen, sondern da habe ich, als es um die Frage ging, ob zu Ostern 2020 die Gottesdienste stattfinden können, habe ich einen Text geschrieben, weil es die Befürchtung gab, dass es damals war das absehbar, dass es Einschränkungen für den Dienst der Pfarrer geben könnte. Also einmal, dass Gottesdienste nicht gefeiert werden können, aber auch, dass möglicherweise Pfarrer nicht in Altenheime gehen können oder in Krankenhäuser zur Seelsorge. Und diese Sorge hat das Landeskirchenamt gehabt. Im Personaldezernat war das ganz deutlich. Und sie wurde uns mitgeteilt. Und ich habe dann gedacht, da wäre auch aus Sicht der Pfarrvertretung, ich bin ja auch Vorsitzender der Pfarrvertretung der EKM, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, da wäre was dazu zu sagen. Und eigentlich sollte das was ganz Kleines werden. Und dann ist es doch ein längerer Text geworden, in dem ich mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe und gemeint habe, feststellen zu müssen, dass es diese Einschränkung wirklich nicht geben darf. Und diesen Text, den habe ich an zwei Ministerpräsidenten geschrieben oder geschickt. Einmal an Herrn Haseloff und dann noch an den Thüringer Ministerpräsidenten.
Bruno Ramelow.
Ja, genau.
Ja. Gab es Antworten von Ramelow und Haseloff?
Also Herr Ramelow hat sich nicht gerührt, obwohl er eigentlich evangelisch ist, hätte ich gedacht, der zuerst. Aber Herr Haseloff hat geantwortet, hat sich für die anregenden Gedanken bedankt und dabei blieb es dann aber auch.
Sie haben ihm trotzdem noch zweimal geschrieben, einmal nach einem persönlichen Demo-Erlebnis im Mai 21 und dann, als es um die Frage ging, wie in den Schulen der Unterrichtsbetrieb weiterlaufen soll nach den Sommerferien 21.
Ja, ja, das eine war am 1. Mai 21, da sind wir in eine Polizeikontrolle am Schlossberg reingeraten.
Und in Quedlinburg.
In Quedlinburg, ja, ja. Und haben uns sehr gewundert, dass in so einer Provinzstadt plötzlich ein Haufen Polizei ist. Also 10, 15 solche Mannschaftswagen, die dann die einzelnen Gassen abgesperrt haben und dort die Leute zusammengetrieben haben und nicht gehen lassen haben und ihnen die Vorwürfe gemacht haben, dass sie die Abstände nicht einhalten. Aber dafür hatten die ja selber gesorgt. Also wir wären da wirklich einfach nur noch spazieren gegangen. Und dass Spaziergänge was Besonderes sein können, das hat man damals noch nicht so im Auge gehabt. Da waren das wirklich noch ganz normale Spaziergänge. Und es kam dann auch tatsächlich ein Bescheid, dass uns 25.000 Euro Bußgeld drohen.
Wer ist uns?
Also ich war dort mit meinem Sohn.
Okay.
Und mit dessen Sohn, also unserem Enkelkind, der war damals 8. Monat, 8 Monate alt, ja.
Achso, Sie waren kein Demo-Organisator und trotzdem 25.000 Euro als...
Ja, die haben einfach alle möglichen Leute dort eingefangen, auch Touristen, die wirklich gar nichts mit irgendwas zu tun hatten. Ich war vielleicht bekannt, ich weiß es nicht. Jedenfalls fanden wir das irgendwie ganz lustig, dass also der Schlossberg zum teuersten Touristenort Europas avancierte. Es wären ja immerhin für uns eine halbe Runde Schlossberg zusammen, Familienkarte 50.000 Euro gewesen. Mhm. Jedenfalls fanden wir das also derart unerträglich, dass wir dort mit Polizisten, die mit Helmen, Schlagstöcken, Pistolen da ankamen, plötzlich zusammengetrieben werden, dass ich gedacht habe, den Ärger, diese Wut, die ich da in mir hatte, die muss man nutzen, sonst normalerweise sage ich, es ist ganz gut, wenn man eine Nacht über was schläft, aber in diesem Falle wollte ich da nicht drüber schlafen. Und habe mich also am selben Tag hingesetzt und habe Herrn Haseloff einen sehr, sehr deutlichen Brief geschrieben und ihm die Frage gestellt, ob oder was mich auszeichnet, dass ich so gefährlich bin, dass man mit so einem Polizeiaufgebot kommen muss, um mich einzufangen als ganz normalen Bürger. Und dazu noch ein Enkelkind von 8 Monaten. Und da würde mir nichts dazu einfallen. Und habe noch die Frage gestellt, ob die CDU mit dem C wirklich noch was anfangen kann im ursprünglichen Sinne. Mir wäre das nicht mehr deutlich. Es macht den Eindruck, als ob es nur noch für Corona steht.
Herr Rainer Haseloff, CDU-Ministerpräsident Bodo Ramelow für die Linkspartei.
Genau. Ja, ja. Und da gab es tatsächlich nach einer Weile eine Antwort. Und dieser Brief ist als Beschwerde über die Polizei eingegangen oder eingestuft worden. Und die Polizeidirektion in Magdeburg hat sich dann also tatsächlich auch für das Vorgehen entschuldigt. Die ganzen Bußgeldverfahren sind inzwischen meines Wissens alle niedergeschlagen worden. Das ging auch nicht anders, weil... Das war eigentlich ganz interessant. Die haben an 3 verschiedenen Stellen, haben wir dann hinterher gemerkt, Leute eingefangen und haben bei allen 3 Stellen dieselben Polizisten als Zeugen angegeben und dieselbe Uhrzeit. Und nur eine Stelle stand in dem Bußgeld bescheiden. Und damit war für mich eigentlich klar, also an 3 Stellen zur gleichen Zeit.
Gut, wir wissen nicht, welche Qualifikation so ein Polizist hat. Der kann wahrscheinlich an vielen Stellen zur gleichen Zeit sein.
Nein. Also ich habe das studiert und ich bin mir ganz sicher, das kann nur der liebe Gott.
Das kann nur der liebe Gott. Na, das ist gut. Ja. Ich hätte ja nach der ersten Erfahrung mit Ihrem Brief vom April 2020, Ramelow antwortet gar nicht, Haseloff antwortet ausweichend, es passiert nichts. Er erwartet, dass man dieses Instrument weglegt. Ist das so ein Überbleibsel aus der DDR, wo wir ja wussten, mit so einer Eingabe an die höchste Stelle kann man Dinge erreichen, die sonst unmöglich sind?
Also, ob man damit wirklich was erreichen kann, da war ich mir nicht ganz sicher. Was mich ein bisschen gewundert hat, war diesen Text, den ich im April geschrieben hatte, mit meinem ersten Brief.
2020.
Ja, genau. Den habe ich auch an die Kirchenleitungen geschrieben. Also alle kirchenleitenden Personen in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland haben den bekommen und auch ein paar EKD, Feld und so weiter haben das auch bekommen. Und da gab es also ganz wenig Reaktionen. Aber Interesse von Theologen gab es. Eine Professorin hat dafür gesorgt, dass der ins Deutsche Pfarrerblatt kommt. Das hätte ich selber gar nicht erwartet.
Deutsches Pfarrerblatt ist so das Zentralorgan für die...
Ja, okay. Also 20.000 Auflage pro Monat. Ich hätte eigentlich mehr erwartet, dass wirklich darauf reagiert wird. Aber wenigstens wollte ich ein Zeichen setzen. Und beim dritten Brief dann...
Genau, da wollte ich gerade nachfragen, nach dem Brief zu den Schulen.
Ja, genau. Das war ja dann kurz vor dem Ferienende voriges Jahr. Da ist mir aufgestoßen, dass also in einer Pressekonferenz, was dann auch in Zeitungen berichtet wurde, verkündet wurde, dass die Kinder, die sich nicht testen lassen, vom Schulunterricht ausgeschlossen werden und dann, weil sie der Schulpflicht nicht nachkommen, ein Bußgeldverfahren bekommen, beziehungsweise die Eltern. Und das fand ich so unmöglich, hat mich erinnert auch an die Geschichte vom 1. Mai, wo ich gedacht habe, also staatliche Stellen führen hier selbst die Tatbestände herbei, für die dann andere bestraft werden. Das kann eigentlich so nicht gehen. Und habe deshalb eben nochmal einen sehr deutlichen Brief geschrieben, dass ich an dieser Stelle tatsächlich auch für Strafen bin, aber für die, die sich das ausgedacht haben. Und nicht für die Kinder und auch nicht für die Eltern. Weil die Schulpflicht ist aus meiner Sicht, so aus reformatorischem Verständnis von Luther und Melanchthon herkommt, zuerst eine Pflicht des Staates gegenüber den Kindern, dass also denen eine Schulausbildung angeboten wird. Und erst wenn das gemacht wird, ist es die Pflicht der Kinder, die dann auch in Anspruch zu nehmen. Und wenn der Staat hier anfängt, die Kinder vom Schulunterricht auszuschließen, dann kommt er seiner Pflicht nicht nach und nicht das Kind. Und dann muss auch klar sein, wer dafür die Strafe bekommt. Und da war ich ein bisschen erstaunt. Ich habe also den Brief losgeschickt und es hat, also per E-Mail, und es hat keine 24 Stunden gedauert. Da hatte ich einen Telefonanruf von seinem Regierungssprecher.
Von Haseloffs Sprecher.
Ja, genau. Und der hat mir also gesagt, dass Herr Haseloff selber gerade nicht reagieren könne, weil er irgendwie unterwegs sei. Aber er sei angewiesen worden, mich sofort anzurufen. Und wir haben dann ein Viertelstündchen telefoniert mit dem Ergebnis, dass er mir zugesagt hat, dass sie alles tun werden, um solche Fälle nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich habe dann fix ein Gesprächsprotokoll geschrieben und ihm das hingeschickt und darum gebeten, wenn das fehlerhaft sein sollte, dann möge er mir das mitteilen. Da gab es offensichtlich keine Fehler. Ich habe es scheinbar richtig geschrieben. Und da war für mich klar, wenn ich tatsächlich erfahre, dass Kinder an dieser Stelle unter Druck geraten, dann würde ich mich darauf berufen und die auch unterstützen.
Aber das erinnert mich auch wieder stark an die DDR. Auch da hat man solche Anrufe oder Besuche bekommen, um in der Einzelkommunikation Probleme zu lösen, die eigentlich gesellschaftlich gelöst werden müssten. Genau. Und dann zwar im Einzelfall befriedet werden, aber das Problem bleibt ja trotzdem weiter da.
Ja, das ist auch das, was mich dabei ein bisschen gestört hat. Weil ich hatte ihm in meinem Schreiben gebeten, er möge bitte genauso öffentlichkeitswirksam das zurücknehmen, wie sie es vorher bekannt gemacht haben. Und das ist natürlich nicht erfolgt. Und wir wissen ja auch, dass Kinder in Schulen massiv unter Druck geraten. Wer da dran schuld ist, das sei dahingestellt. Das ist jedes Mal unterschiedlich. Welche Lehrer oder auch Eltern, die da dann sich gegenseitig Druck machen. Ich finde es eine ziemliche Katastrophe, wie mit Kindern hier umgegangen wird.
Ja, da kommen wir vielleicht nachher noch hin. Sie haben jetzt mehrfach schon die Kirchenleitungen erwähnt.
Ja.
Wie hat es der Staat geschafft, die Kirchenfunktionäre auf seine Seite zu ziehen?
Da bin ich natürlich vorsichtig, weil ich nicht genau weiß, wie weit die tatsächlich auf die Seite gezogen worden sind.
Oder schon da waren.
Oder schon da waren oder es vielleicht auch nicht sind. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir auf keinen Fall alle über einen Kamm scheren. Da würde ich sehr vorsichtig sein, weil mir von dem einen oder anderen auch bekannt ist, dass das staatliche Handeln durchaus kritisch gesehen wird. Wie weit man dann bereit ist, das öffentlich bekannt zu machen, ist noch eine andere Frage. Ich hätte es mir gewünscht, dass da von mancher kirchlicher Stelle ein deutlicheres Wort käme. Aber vielleicht muss man da vorsichtig sein, wo wir so als normale Pfarrer nicht den Einblick haben. Ich denke, es gibt natürlich viele Abhängigkeiten. Die sind darin begründet, dass die Kirche eben eine Kirche in dieser Welt ist. Und es gibt sicherlich finanzielle Abhängigkeiten, Staatsleistungen, die irgendjemand in Frage stellen könnte. Das wird ja im Moment ziemlich häufig diskutiert, ob man die ablösen will. Oder auch das Kirchensteuersystem, wo die Steuern über die normalen Finanzämter mit eingezogen werden, ob da irgendwas sein könnte. Oder ob kirchlicherseits die Sorge besteht, dass Kirche irrelevant werden könnte. Und man dann versucht, auf irgendeinen gesellschaftlichen Zug mit aufzuspringen und sich korrekt zu verhalten, um keine Angriffsflächen zu bieten.
Um von den Deutungseliten Relevanz zugesprochen zu bekommen.
Ja, so etwa.
Ich habe gefragt, weil Sie ja in dem Gespräch für Alles auf den Tisch gesagt haben, dass Ihr Landesbischof Kramer und auch Bedford Strom vorher, vor der Entscheidung Ostern 2020 keine Gottesdienste zu machen, zugestimmt haben müssen, sonst wäre das so nicht von der damaligen Bundeskanzlerin verkündet worden.
Ja, das war mein erster Gedanke, als ich das in der Tagesschau, war das glaube ich, gehört habe, dass Frau Merkel verkündet, dass die Kirchen zu Ostern geschlossen sein werden. Da habe ich gedacht, wenn die sich das traut, das zu sagen, das kann nicht ohne Rücksprache passiert sein. Und die Recherchen dann für den ersten Text, den ich geschrieben habe, die haben eben ergeben, dass tatsächlich es da vorneweg schon Äußerungen gegeben hat, die darauf hindeuten. Genau blicken wir da natürlich nicht rein, ist ja klar.
Würde es uns heute anders gehen, wenn die Kirchenfürsten Ostern 2020 laut und deutlich Nein gesagt hätten?
Da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es so, dass wir im Osten denken, dass die Kirche nicht so eine große Relevanz hätte, weil wir von den Mitgliederzahlen her denken. Aber eine gesellschaftliche Stimme wäre sie auf jeden Fall gewesen. Und ich bin mir sicher, dass die ganze politische Geschichte einen anderen Lauf genommen hätte, wenn da ganz klar gesagt worden wäre, an dieser Stelle mit uns nicht. Hätte ich mir auch gewünscht. Aber vielleicht hat man so den Überraschungseffekt auch genutzt. Die Angst, die also geschürt worden ist, dass das wirklich eine gefährliche Krankheit ist, das hat ja mancher gedacht, also in meinem näheren Umfeld. Ich selber habe auch überlegt, ob es sein könnte. Es gab da natürlich ein paar Punkte, die mich stutzig gemacht haben. Insbesondere der Abendauftritt in den Tagesthemen zu Ostern.
Von Bill Gates am Ostersonntag.
Ja, genau. Also, dass die Gottesdienste mit der Verkündigung der Auferstehung von Jesus Christus nicht stattfinden, aber jemand dann sagen kann, dass wir demnächst 7 Milliarden Menschen geimpft haben wollen und dass das was ganz Gutes sei für uns, das hat mich doch ein bisschen stutzig gemacht. Da habe ich gedacht, hier stimmt was nicht, weil hier jemand über ein Thema spricht, was eigentlich nicht seines Amtes ist.
Und auch noch an dem Tag, an dem diese Botschaft verkündet werden könnte.
Genau, ja. Das ist vielleicht auch das große Problem und eine vertane Chance. Die Kirche hätte ja, oder wir als Christen, hätten ja den Auftrag zu verkünden, dass wir in die Auferstehung von Jesus Christus hineingenommen sind durch unseren Glauben und durch die Taufe. Da kann man viel dazu sagen. Und deshalb den Tod nicht fürchten müssen. Es wäre also diametral das Gegenteil von dem gewesen, was in den Wochen davor in Gang gesetzt worden ist und ja bis heute anhält. Und dann wäre das doch eigentlich die grandiose Botschaft gewesen, zu sagen, der Tod kann euch, eure Seele, nichts anhaben. Deshalb lasst nicht das Leben sein dafür, dass ihr irgendwie das irdische Leben rettet.
Klar, gerade Ostern wäre das die Botschaft gewesen. Ja. Lassen Sie uns vielleicht noch einen Moment beim Thema Staat und Kirche bleiben. Mhm. Sie haben ja zwei Formen von Staatlichkeit erlebt, das ist gerade schon deutlich geworden, die DDR und die Bundesrepublik. Wenn Sie den Platz der Kirche in der Gesellschaft und Ihr Verhältnis zum Staat vergleichen müssten, damals, heute, wie würden Sie diese Aufgabe angehen?
Wie ich die angehen würde? Ich würde mich mal erinnern, wie ich das als Kind, als Jugendlicher, als Student und als ganz junger Pfarrer erlebt habe. Das Interessante in DDR-Zeiten war, dass völlig klar war, dass es da eine Gegnerschaft gibt.
Zwischen Staat und Kirche, zwischen SED und Kirche.
Ja, das war ja damals praktisch ein Topf. Ja. Staat und SED, das haben die ja auch für sich in Anspruch genommen, dass die Partei eben immer die Regierungsmacht haben wird. So war das ja der Plan. Und dass das eine atheistische Partei war, war klar. Dass der Staat atheistisch sein wollte, war klar. Und damit waren die Fronten geklärt. Und damit haben beide Seiten mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln um ihren Erhalt sich bemüht. Und die Kirchen eben auch. Und ich selber bin auch deshalb von der physikalischen Fakultät dann in die theologische gewechselt, in Jena, weil ich gedacht habe, also dieser Staat wird irgendwann sein Ende finden, wie alle Staaten bisher in der Geschichte. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Gut, die Physik scheint ja eher ein Bereich zu sein, wo der Staat nicht so hineinregieren kann, wie zum Beispiel in meinem Bereich damals die Journalistik.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also es gab damals auch Laborbereiche, in die ich nicht reingehen sollte. Mhm. Das war ganz, ganz interessant. Ich habe es natürlich dann trotzdem gemacht, kann man ja jetzt erzählen, in den verbotenen Bereich. Und dort hat man mit vibrierenden Spiegeln gearbeitet. Und das waren praktisch die ersten Forschungen dazu, wie man eine Fläche abtasten könnte, horizontal.
Also große Spiegel?
Ja, die waren bloß so groß, also
Okay.
Kleine Spiegel, und die haben sich so bewegt.
Okay.
Und dann konnte man eine Fläche abtasten und hat dann mit Wärmesensoren feststellen können, ob auf dieser Fläche sich irgendwas Lebendiges bewegt. Und das waren gerade die Jahre, wo deutlich wurde, dass man mit Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze doch politisch nicht so gut dasteht.
Ja, KSZE 75 in Helsinki, genau, hat den Abbau angeordnet.
Genau, und ich bin 78, habe ich mit der Laborantenausbildung angefangen. Mhm. Und da musste man einfach andere Möglichkeiten finden, die Grenze zu sichern. Und da gab es Forschungsaufträge natürlich.
Wäre eigentlich perfekt, um die Ausgangssperren zu überwachen.
Ja, das wäre natürlich auch eine Variante.
Wenn ich an Kirche in der DDR denke, dann fallen mir zwei Sachen ein. Einmal Kirche im Sozialismus. Ja. 78, Treffen von Honecker war auch mit irgendwie involviert.
Ja.
Kirchenstaatssekretär Klaus Gysi trifft sich mit den Führern der evangelischen Kirche. Und dann die zweite Erinnerung ist Schwerter zu Pflugscharen, Kirche als Zufluchtsort für die langsam wachsende Opposition in den späten 80er Jahren.
Ja, das war die Friedensbewegung, das ist das eine. Und das andere war auch noch die Umweltbewegung in der damaligen Zeit. Da wären wir wieder bei dem Verhältnis von Staat und Kirche, wie wir das damals erlebt haben. Das war natürlich manchmal so ein bisschen untergründig. Gerade in der Umweltbewegung, ich war damals in Altenburg Pfarrer, und da gab es in der Nähe dieses Teerverarbeitungswerk Rositz, die da in Jahrzehnten einen Teersee angelegt haben, also mit Abfällen aus dieser Teerverarbeitung, mit ekelhaftem Gestank und auch wirklich giftig. Und dann gab es eben Leute, die sich da Zugang verschafft haben und einfach mal untersucht haben, wie giftig das Zeug ist. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich da oft von Kopfschmerzen geplagt war, wenn der Wind aus der falschen Richtung kam und wir über Nacht dann ins Schlafzimmer diesen Gestank bekommen haben. Da gab es viele, die sich dagegen gewehrt haben und unter dem Dach der Kirche auch relativ sicher waren. Ich denke, das war dieses Abkommen, kann man vielleicht so sagen, Kirche im Sozialismus. Also die Kirche hat nach einem Weg gesucht, wie man in dieser Staatsform dennoch seine Existenz bewahren kann und auch wirklich als Kirche dastehen kann. Das war eben ausdrücklich nicht die Kirche des Sozialismus, also keine Anpassung, also jedenfalls habe ich so nicht verstanden, sondern ein Weg, wie man in dieser Staatsform existieren kann. Wenn man jetzt diesen Vergleich, das war ja Ihre Frage vorhin, zu den Jahren nach der Wende, da hat es diese Auseinandersetzung ja so nicht gegeben, weil der Staat ja nicht ausdrücklich atheistisch war.
Auch nicht ausdrücklich als Gegner gesehen werden musste.
Nein. Aber ob das ein Vorteil ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil dadurch entsteht ja manchmal so eine Nähe, die vielleicht auch nicht nur gut ist.
Das ist natürlich spekulativ. Was denken Sie, hätten Kirchenführer aus der DDR wie Gottfried Forg oder Heino Falke anders reagiert auf die Übergriffigkeit des Staates zu Ostern 2020?
Das weiß ich nicht. Ich kann nur feststellen, dass es viele gibt, die die DDR noch erlebt haben, die, wenn es um solche Entwicklungen geht, die schon vergleichbar sind und solche Übergriffe, die besonders sensibel reagieren. Also uns war das ziemlich schnell klar, dass hier was passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Und was es eben in der DDR auf jeden Fall nicht gegeben hätte, wäre dieser Gleichklang zwischen staatlicher Führung und kirchlicher Führung. Also dass die da irgendwelche Veranstaltungen dann gemeinsam machen und Gottesdienste und so weiter. Das hätte, glaube ich, so nicht stattgefunden.
Ja, ich habe zu Weihnachten ein Interview mit Peter Hane gehört, der darüber geklagt hat, dass die Gottesdienste politisiert seien, dass man da mittlerweile auch was über Klimawandel höre, was über Gendersprache und ähnliche Dinge, dass die Gottesdienste sich gerade bei jüngeren Menschen auf der Kanzel gar nicht mehr so sehr unterscheiden würden von den Leitartikeln, die wir in den Leitmedien finden.
Das, denke ich, hat er nicht unrecht. Das ist also wirklich ein großes Problem. Woran das liegt, das wäre ja mal näher zu betrachten. Also ich habe den Eindruck, dass viele der Kraft des Glaubens nicht mehr so richtig trauen und deshalb sich anderer Themen bedienen. Manche denken sicherlich auch, dass es vom Glauben her unbedingt notwendig wäre, die Schöpfung zu bewahren. Da ist auch erstmal nichts dagegen einzuwenden. Aber das muss ja nicht heißen, dass man alles mitmacht. Irgendwas von irgendwelchen Parteien, da an Vorgaben gegeben wird und vor allen Dingen es unhinterfragt, dann gleichlautend von der Kanzel zu verkünden. Also da, denke ich, hat Peter Hane an vielen Stellen sehr recht. Und das ist ein Thema, was viele Leute tatsächlich auch aus der Kirche treibt oder zumindest sie sehr kritisch ansehen lässt, was da passiert. Und hier wäre aus meiner Sicht, also aus lutherischer Sicht, die Gemeinde gefragt. Denn die Gemeinde hat, so haben das Luther und Melanchthon sehr deutlich gesagt, die Aufgabe, sehr wohl zu prüfen, auch wenn sie das nicht studiert haben selber, was die Pfarrer tun, ob sie tatsächlich das verkündigen, was sie verkünden sollen.
Sind die Gemeinden als Kontrollorgan für die Pfarrer gedacht, die sie ja nicht selber mitberufen? Oder hat die Gemeinde einen Einfluss auf die Berufung der Pfarrer?
Ja, doch.
Okay.
Ja, doch. Das ist zwar in der letzten Zeit ein bisschen zurückgedrängt worden. Also in der Zeit der Thüringer Landeskirche vor der Fusion mit der Kirchenprovinz Sachsen war es so, dass die Gemeinde jedes zweite Mal bestimmt hat und wählen konnte, wer Pfarrer wird. Und das ist also jetzt auf ein Drittel reduziert worden. Aber selbst wenn die Kirchenleitung einen Vorschlag macht, wer in eine Pfarrstelle eingesetzt wird, hat die Gemeinde immer noch die Möglichkeit, auch Nein zu sagen. Das ist also schon deutlich. Also die Gemeinde hat mitzureden.
Also ist das ein risikobehafteter Berufsweg, wenn ich dann nicht ankomme bei so einer Gemeinde?
Ja, doch. Und was ich ein bisschen bedenklich finde in den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, muss man glaube ich sagen, dass dabei weniger und immer weniger theologische Fragen eine Rolle spielen und vielmehr politische. Also wer sich jetzt im Moment zu Corona-Fragen zum Beispiel als Pfarrer kritisch geäußert hat, der muss damit rechnen, dass er also es ganz schwer hat, eine Pfarrstelle zu bekommen.
Kann einen die Gemeinde dann auch wieder aus dem Amt jagen oder ist man als Gemeinde an den Pfarrer gebunden, den man einmal gewählt hat? Ich frage so naiv, weil ich ja selber kein Kirchenmitglied bin und auch nur in der Kirche bin, wenn da mal eine Hochzeit oder eine Taufe im verwandten Familienkreis stattfindet.
Das ist natürlich und tatsächlich das Thema, was ich in meinem Aufgabenbereich zu bearbeiten habe. Ich bin ja vom Gemeindepfarrdienst freigestellt und bin als Vorsitzender der Pfarrvertretung der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland dann beauftragt, gerade diejenigen zu begleiten, die in solche Probleme geraten. Und es gibt tatsächlich im Pfarrdienstgesetz zwei Paragraphen, in denen geregelt ist, unter welchen Umständen man seine Pfarrstelle verliert. Das ist eben dann, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Gemeinde und Pfarrer oder Pfarrerin zerrüttet ist.
Das ist ja eine sehr weiche Formulierung. Vertrauensverhältnis kann schnell zerrüttet sein.
Genau. Ja. Und das kann auch jemand einfach nur behaupten. Und das lässt sich auch schwer nachprüfen. Und der Paragraph ist auch so weich formuliert. Das mag sein, dass es Situationen gibt, wo das auch sinnvoll ist. Aber insgesamt sehen wir das schon kritisch.
Und die zweite Stelle, weil Sie haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, als Pfarrer seine Stelle zu verlieren. Einmal Vertrauensverhältnis zerrüttet und?
Oder? Ja, natürlich kann man seine Stelle verlieren, wenn man Blödsinn erzählt.
Okay, gut, da hängt immer davon ab, wer definiert, was Blödsinn ist.
Naja, doch, das ist ziemlich genau definiert. Das ist eigentlich auch fertig, das kann niemand anders definieren. Und zwar hängt das schlicht an Bekenntnisschriften. Dann gibt es ein sogenanntes Lehrzuchtverfahren. Also wenn ich irgendwas mache, was den Bekenntnisschriften widerspricht, dann kann es passieren, dass ich meine Stelle verliere. Es gab solche Fälle. Also irgendjemand hat mal Katzen getauft. irgendwelche alten Leuten zuliebe, die Befürchtungen hatten, dass die nicht in den Himmel kommen, meinte er.
Dass man im Himmel ohne Katze ist.
Ja, das war vielleicht nicht so gut. Wir haben auch jemanden gehabt, also gab auch andere Fälle, wo die Bekenntnisschriften tatsächlich missachtet worden sind. Aber das sind ganz, ganz wenige Fälle. Also in der Zeit, in der ich in der Pfarrvertretung tätig bin, also die letzten 30 Jahre genau genommen, oder 25 Jahre, gab es, glaube ich, insgesamt zwei Fälle, wo aus Lehrzuchtfragen, also Bekenntnisfragen.
Gut, da hätte die Katzen ja auch geheim halten können. Ja. Wenn ich noch mal eine Ebene drüber schaue, wir haben das vorhin schon angesprochen, als es um die Auferstehung ging, um die Frage Umgang mit dem Tod. Was kann uns die Kirche heute bieten, was wir nur dort bekommen?
Eine ganz, ganz lange und sehr fruchtbare Tradition, wie man mit dem Sterben umgeht. Mhm. Und die ist leider weitgehend verloren gegangen. Wenn man zurückguckt, in der Reformationszeit auf jeden Fall, bei Luther und Melanchthon finden wir das, bei den anderen Reformatoren natürlich auch, aber auch in den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten danach, waren die Menschen immer mit dem Tod konfrontiert. Wir heute haben da uns ja angewöhnt, den möglichst wegzuschieben. Mhm. Also wem es irgendwie schlecht geht, der kommt ins Krankenhaus oder ins Altersheim. Mhm. Und die Familien erleben das nicht mehr so hautnah mit. Mhm. Es gibt ein paar nächste Angehörige, die sich um die Pflege noch kümmern. Mhm. Die Kinder erleben es gar nicht mehr. Mhm. Und ich habe das auch oft erlebt jetzt in meinem Dienst in der Kirchgemeinde in Steinach in Südthüringen, dass die Frage kam, dürfen wir Kinder mit zur Trauerfeier nehmen? Mhm. Und ich habe immer sehr dazu geraten und habe gesagt, Kinder verarbeiten das eigentlich ganz gut. Mhm. In der Trauerfeier kann eigentlich auch nichts mehr passieren. Also was passieren konnte, ist ja passiert. Mhm. Und jetzt nehmen wir einfach Abschied. Und das kann auch gut sein und schön sein. Manchmal auch fröhlich. Also es gab auch Fälle. Ich hatte mal, das ist wirklich sehr interessant gewesen, eine Dame, die gar keine Trauerfeier wollte, weil sie sehr lustig war. Mhm. Und deshalb gesagt hat, also Trauerfeier ist viel zu traurig. Dann hat aber der Friedhofsverwalter mit den Angehörigen gesprochen und gesagt, mit dem Pfarrer Michael, es geht das schon. Und die gehörte doch immer zur Kirche. Jedenfalls haben wir die Trauerfeier gemacht. Und während der Trauerfeier lief also eine Katze in der Feierhalle rum.
Eine ungetaufte.
Ja, natürlich. Und war eine steinere Katze. Und während ich aus dem Prediger Salomo einen Text verlesen habe, alles hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, da sprang mir die Katze aufs Lesepult. Mhm. Und war also auf meinen Unterlagen. Ich konnte nicht weiterlesen und hatte auch die Katze in der Hand. Mhm. Und die Angehörigen brachen ein lautes Gelächter aus. Und ich musste dann sehen, wie ich das irgendwie wieder einfange. Und das ist dann auch irgendwie gelungen. Und hinterher habe ich erst erfahren, dass das eben die verstorbene, sehr lustige, fröhliche Frau war. Und sie eigentlich genau das bekommen hat.
Gibt eine höhere Macht, die das so inszeniert hat.
Ja, das war völlig in Ordnung. Mhm. Aber das mal nur am Rande.
Ja.
In den vergangenen Jahrhunderten haben die Leute immer zu den Tod erlebt und mussten sich auch deshalb dazu stellen. Und ich denke, in Gebeten, in Texten haben die sich damit beschäftigt. Und die Pfarrer sind dafür da gewesen. Und wir merken das bis hinein in die Kunst. Alle Barockmusik von Bach und so weiter hängt natürlich immer mit der Frage des Todes zusammen und wie man damit umgehen kann. Und die Lieder, die Paul Gerhardt gedichtet hat, Christian Scriver, ganz viele andere Theologen noch, sind immer Fragen, die sich damit beschäftigen und Trost geben. Und wenn man diese Lieder nicht mehr kennt, dann schlittert man unter Umständen in Situationen, in denen einem der Tod drohen könnte, unvorbereitet hinein. Also der Oberhofprediger Christian Scriver, der hat während des 30-jährigen Krieges und danach gelebt, war zum Schluss in Quedlinburg, so bis 1693 ist er gestorben. Der hat zum Beispiel gesagt, die Kinder müssten sich ein Büchlein anlegen, wo sie wichtige Bibelsprüche und Verslein drin haben, die ihnen dann helfen, wenn sie in Not geraten sind. Also die haben einfach darauf geachtet, dass wir auf solche Situationen vorbereitet sind. Während heute meistens so getan wird, man müsste das weit wegschieben und dürfte das Kindern nicht zumuten. Und ich denke, das ist ein Fehler. Und der ist uns jetzt in dieser Situation so richtig auf die Füße gefallen. Also wenn wir überlegen, dass wir als Christen am Ostersonntag sagen, mit einem Lutherlied, der Tod ist mir ein Lachen, dann stehen wir so weit drüber, dass wir ihn nicht so sehr fürchten müssen, dass wir darüber das Leben zerstören.
Hm. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal, Tradition im Umgang mit dem Sterben, Trost bieten, Menschen darauf vorbereiten, steht die Kirche natürlich auch in Gegnerschaft zu der Verdrängung des Sterbens und des Todes aus dem öffentlichen leben aus der öffentlichen Sichtbarkeit. Sie haben in dem Gespräch für Alles auf den Tisch ja auch vermutet, dass der Auftrag von Gott die Agenda der weltlichen Macht stören könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt Sterben schon dahin zielt. Auf jeden Fall klingt das nach einem Plan, der die Kirchen eher an den Katzentisch verweist, wenn es denn eine Agenda der weltlichen Macht gibt, bei der der Auftrag von Gott stören könnte.
Ja, ich glaube, das sollte sein. Ich habe vor ein paar Tagen ein Buch gekauft von einem Mann namens Bogatzki, der auch im 18. Jahrhundert geschrieben hat. Und der hat einen richtigen Buchtitel rausgegeben, Der geistliche Friedensstörer.
Der geistliche Friedensstörer. Ne?
Ja, also da ist ganz klar, dass dieser Frieden, den wir selber so machen und uns schaffen wollen, dass der da auf dem geistlichen Wege gestört wird, aber ja, einen dann doch auch weiterführt. Denn es ist ja auch so, dass das Verdrängen des Todes ist ja ein Riesenkraftaufwand. Wir sehen jetzt in den letzten paar Monaten und Jahren, was uns das finanziell unter Umständen wert ist, ist ja enorm, was dafür gesellschaftliche Ressourcen verschleudert werden, also mentale und auch finanzielle. Und ich habe mich oft gefragt, wie haben die das in den vergangenen Jahrhunderten gemacht, so viel Kunst und Kultur zustande zu bringen, was wir heute nicht mehr schaffen. Mit viel weniger Mitteln und dann trotzdem irgendwie auch fröhlich zu leben, auch angesichts des Todes. Also ich denke, die Kirche hätte da eine Aufgabe, ob sie dabei am Katzentisch landet. Das denke ich eher nicht. Also ich vermute, wenn sie das täte, was sie wirklich zu tun hat, nämlich diese Verkündigung ganz ernst nehmen, dann brauchte sie um leere Kirchenbänke nicht zu fürchten. Vielleicht liegt das wirklich auch eher daran, dass sie da selber vielleicht Angst hat. Oder ich weiß jetzt nicht genau, was da in den Einzelnen vorgeht.
Gut, wenn man Frieden stört, dann exponiert man sich, macht auf sich aufmerksam. Kann sein, dass das nicht mehr in die Zeit passt.
Ja, ich würde natürlich betonen, dass das ein fauler Frieden ist, der gestört wird. Also es geht nicht darum, dass wir allgemein gegen Frieden wären. Natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Aber ein fauler Frieden ist eben kein Friede. Und da, denke ich, wäre tatsächlich eine Aufgabe der Kirche aufzudecken, was ist hier ein fauler Friede, eine Stille, die eigentlich eher tödlich ist als lebendig.
In Ihren Texten sprechen Sie von einem gottgegebenen Immunsystem.
Ja.
Sie verurteilen den Machbarkeitswahn. Jetzt eben haben wir gerade über die Verdrängung des Sterbens gesprochen. Der Machbarkeitswahn schließt ja mittlerweile auch den Tod ein. Und Sie stützen sich dabei auch, das ist, glaube ich, schon zweimal deutlich geworden heute, Sie stützen sich auf Texte von Luther und Melanchthon, auf die großen Reformatoren von vor 500 Jahren. Darf man Luther heute überhaupt noch zitieren? Ist das nicht ein Antisemit?
Da wäre ich sehr vorsichtig. Wenn er ein Antisemit wäre, dann hätte er was gegen die Juden gehabt, weil sie Juden sind. Aber für ihn war das, glaube ich, eine religiöse Frage. In allererster Linie und gar keine von irgendwelchen Abstammungen oder irgend sowas. Das war, glaube ich, nicht sein Problem. Denn er hat sich ja in seinen jungen Jahren sehr um die Juden bemüht und wollte die natürlich auch zum christlichen Glauben gewinnen. Und sein Ärger ist wohl in seinen alten Tagen dann gewesen, dass das irgendwie nicht so funktioniert hat und die nicht mitmachen wollten. Das wäre so das eine, was man vielleicht dazu sagen könnte. Das andere, was dabei auch noch wichtig ist, natürlich sind das Texte, die wir heute nicht gut finden würden.
Aber, die sich manchmal auch schwer lesen?
Ja, natürlich. Und zeitbedingt sind. Aber die haben bis in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts gar keine Rolle gespielt. Also die wurden überhaupt nicht rezipiert. Erst im Dritten Reich wurden die plötzlich hervorgeholt.
Die Texte, auf die sich heute der Antisemitismusvorwurf stützt.
Ja, ja, genau. Also die waren eigentlich uninteressant. Und das ist die eine Frage. Die andere ist die, Luther würde von sich selber nie behaupten, dass er alles richtig machen würde. Also er war sich völlig klar, dass er Sünder und Gerechtfertigter zugleich ist. Und wenn er weiß, dass er Sünder ist, dann weiß er auch, dass er Sünden begeht. Also kann man sagen, er würde sicherlich manches da jetzt im Nachhinein nicht so sagen. Aber vor allen Dingen müssen wir uns klar machen, wenn jemand Fehler gemacht hat, muss man ja deshalb nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und alles das, was er Richtiges gesagt hat, dann ist ein altes Sprichwort, also man tut das Kind in die Badewanne, wäscht den ganzen Dreck ab und dann normalerweise schüttet man nur das schmutzige Wasser Badewasser, aus, ja. Das kommt dann in die Gosse und das Kind nimmt man vorher raus. Und heutzutage laufen, glaube ich, viele Gefahr, das Kind dann mit dem Bade auszuschütten, das landet dann mit auf der Gosse und das würde ich also für fatal halten. Vielleicht ist es auch manchmal Absicht. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, dass mit solchen Vorwürfen man dann eine Person, die uns heute was zu sagen hätte, gleich ins Abseits stellen kann.
Ja, was hat uns Lothar zu sagen? Ein Ankerpunkt in Ihrer Argumentation ist ja die Zwei-Regimenten-Lehre. Was hat es damit auf sich? Gibt es noch mehr außer dieser Zwei-Regimenten-Lehre bei Lothar?
Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber Sie haben ja eben noch die Frage gehabt nach dem Immunsystem.
Ja.
Da habe ich mich an mehreren Stellen ja dazu geäußert. Unter anderem jetzt vor kurzem auch noch mal auf einem Kongress der Ärzte für Aufklärung. Und war selber gespannt, wie die darauf reagieren werden in dieser Berufsgruppe. Ich habe also gesagt, dass Gott uns ein filigran ausgearbeitetes Immunsystem gegeben hat. Und dass ich der Meinung bin, dass das nach wie vor das Beste ist, was uns passieren kann. Und bekam dafür ordentlichen Beifall. War ich erstmal beruhigt, dass die Ärzte das auch so sehen wird.
Das war eine Live-Veranstaltung mit Menschen im Saal. Okay.
Genau. Und ich denke, auch alles, was an ärztlicher Kunst möglich ist, auch mit Impfungen, ich meine jetzt nicht die Corona-Impfungen, alles das, was wir aus Tradition schon kennen und was ja seine gute Berechtigung hat, das funktioniert ja nur deshalb, weil es das Immunsystem gibt. Also es gibt ja keine Impfung, die ohne das Immunsystem funktionieren würde. Es wird ja immer nur letztlich benutzt und angeregt, um dann für die Zukunft eine Krankheit auszuschließen, bei der man dem Immunsystem mal kurz vorgegaukelt hat, dass sie da sei. Und ich denke tatsächlich, dass das immer noch das Beste ist. Und dann denke ich gerade in den letzten Monaten und ja, 2 Jahren ist auch deutlich geworden, dass viel über das Immunsystem erforscht worden ist, aber noch bei weitem nicht alles. Und in Sonneberg bei dieser Lichterkette, bei dieser Andacht, da habe ich gesagt, dass die Menschen vor 3000 Jahren noch weniger über das Immunsystem wussten als wir. Das ist natürlich ein bisschen humorvoll ausgedrückt. Wir wissen heute schon sehr viel, aber ich denke, es gibt vieles an Wechselwirkungen, was noch nicht bekannt ist. Und ich halte deshalb ein Eingreifen in dieses Immunsystem für höchst gefährlich. Und wünschte mir ein wenig mehr Gottvertrauen. Das wäre ja das, was die Kirchen hier mal befördern könnten. Dass Gott jedem Menschen gegen Krankheiten eigentlich was mitgegeben hat, was sehr lange hilft und auch gut hilft. Als ich das erste Mal in einem Text veröffentlicht habe, habe ich dann von einem Kollegen eine ziemlich garstige E-Mail bekommen, wo denn das Immunsystem bei seinem über 80-jährigen Vater gewesen wäre. Der wäre trotz dem filigranen Immunsystem, wäre der jetzt gestorben.
Autos fahren auch nicht 80 Jahre.
Ja, und da habe ich ihm dann geantwortet, also es klingt ja schon ein bisschen undankbar, denn bis zu seinem 80. Lebensjahr hat es ja offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Und da kann man erst mal dankbar sein dafür. Und auf dem Beipackzettel des Immunsystems steht, glaube ich, nicht drauf, dass es für alle Ewigkeit vor dem Tod bewahrt. Das ist nicht die Aufgabe des Immunsystems. Also nur vor Krankheiten zu bewahren, aber nicht generell vorm Sterben.
Ja, auf die Kollegenbriefe kommen wir gleich noch, auch auf die Sonneberger Andacht. Das ist eine Veranstaltung vom Dezember 2021, die dann öffentliche Reaktionen ausgelöst hat. Wir müssen aber noch zurück zu Luther, zu der Zwei-Regimenten-Lehre.
Ja, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Manche Leute, hört man auch manchmal, die sagen, das ist ganz einfach, das ist Staat und Kirche. Aber so einfach ist es eben dann doch nicht, sondern es geht bei dieser Zwei-Regimenten-Lehre darum, wie Gott in dieser Welt regiert. Und sie wird deshalb manchmal auch als Zwei-Reiche-Lehre bezeichnet, was es noch schwieriger macht, es zu verstehen, oder eben auch die Lehre von den zwei Regierweisen Gottes. Und da ist es einmal die Regierweise durch das Wort Gottes, was wir durch die Bibel überliefert bekommen haben und was Pfarrer verkündigen sollen, die ganz strikt getrennt ist von der anderen Regierweise, nämlich der weltlichen Regierweise, die die Mittel des Staates zur Verfügung hat und eben auch die Mittel der Gewalt, um die Menschen vor Unglück, vor Räubern und was weiß ich allem zu schützen. Und da hat sie eben diese Möglichkeiten. Und die Regierweise, die geistliche Regierweise, die soll auf keinen Fall mit Macht ausgestattet werden. Und die weltliche Regierweise, die soll nicht in das geistliche Regiment eingreifen, die darf also sich nicht der religiösen Dinge bedienen. Und das ist ein Thema, was gerade in diesen Tagen ja wieder interessant wird, weil wir ja den Eindruck haben, dass die sich gegenseitig gerade ihre Instrumente vertauschen. Also was regierungsseitig manchmal kommt, ist ja zum Teil wirklich pseudoreligiös. Also wenn Herr Spahn sich kurz vor Weihnachten 2020 war das, glaube ich, hinstellt und sagt, er sei heilfroh, dass die Impfung kommt, dann frage ich mich, mit dem Heil, ich meine, abgesehen von dem Missbrauch dieses Wortes in der deutschen Geschichte, ist es ja eigentlich ein religiöses Wort. Mhm. Also das Heil davon zu verkündigen, ist ja Aufgabe der Pfarrer. Und ob eine Impfung das Heil vermittelt, also allenfalls Gesundheit, wenn sie funktioniert, wo man jetzt ja schon auch seine Zweifel hat. Mhm. Also hier gibt es tatsächlich das Vertauschen. Und damit wären wir auch bei dem Thema noch von vorhin, was auf den Kanzeln geredet wird. Die Kirche verlegt sich auf Themen, die eigentlich gesellschaftliche Themen sind. Also welche Autos gefahren werden, ist nicht Aufgabe der Kirche, da irgendwelche Vorgaben zu machen. Also die gibt es ja tatsächlich, also zum Beispiel in der Reisekostenverordnung unserer Landeskirche in Mitteldeutschland, da ist festgelegt, dass es für Elektroautos 40 Cent pro Kilometer gibt und für benzingetriebene Autos oder Diesel eben nur 30.
Ah ja.
Und ich war eben der Meinung in der Stellungnahme, das ist eine Kilometerpauschale. Da ist es egal, mit was für einem Fahrzeug ich fahre, sonst wäre es ja keine Pauschale.
Und Fahrrad gibt dann wahrscheinlich 50 Cent? Nein.
Nein, Fahrrad gibt es 5 Cent, aber ein Elektrofahrrad gibt es 10 Cent.
Okay.
Wo ich der Meinung bin, also auch hier ist wieder ja eigentlich umweltpolitisch auch das falsche Signal gesetzt. Also ein Elektrofahrrad ist ja nicht umweltfreundlicher als das rein muskelbetriebene. Da müsste es eigentlich umgekehrt sein. Na gut.
Ich habe bei Ihnen den Satz gelesen, dass man der weltlichen Macht dienen soll, solange man das ohne Sünde tun kann.
Ja.
Aber dieser weltlichen Macht eine Absage erteilen soll, wenn dieser Gehorsam mit Sünde verbunden ist. Vielleicht fasse ich es auch falsch zusammen.
Nee, das ist schon richtig. Aber ich würde gerne nochmal zu der Zwei-Regimenten-Lehre zurückkommen.
Ich dachte, das ist schon sozusagen
Das gehört da auch mit rein. Ja. Aber ich denke, einen Punkt, den müsste man vorneweg noch bedenken, das hat Martin Luther in seiner Auslegung zum 101. Psalm ziemlich klar beschrieben, dass diese beiden Regierweisen beide Regierweisen Gottes sind. Das heißt, die unterstehen beide dem Gebot Gottes.
Auch die weltliche Macht.
Auch die weltliche Macht. Und das bezeichnet er als die einige Obrigkeit Gottes. Mhm. Also wir würden sagen, die einzige, die alleinige Obrigkeit Gottes. Also er bleibt der oben drüber steht. Es ist nicht so, dass die weltliche daneben steht und ähnliche Macht für sich beanspruchen könnte. Sondern beide stehen unter dem Gebot Gottes und haben sich danach zu richten. Sie sollen nicht vermischt werden. Das heißt aber auch nicht, dass die kirchliche, die geistliche Regierweise nicht in die weltliche mahnend eingreifen darf, aber eben mit Worten. Also die Pfarrer dürfen sehr wohl der weltlichen Macht sagen, ihr handelt hier nicht nach Gottes Gebot. Bitte überlegt, was ihr hier tut. Und die weltliche Macht, die muss mit dafür sorgen, dass die geistliche Regierweise auch das tut, was sie soll. Und die Voraussetzungen dafür da sind. Und den Ausfluss haben wir im Grundgesetz, im Artikel 4, wo vom Staat her klargestellt wird, dass die Religionsausübung ungestört stattfinden muss. Und im Moment haben wir eben gerade mit dem Verbot von Gottesdiensten oder den Einschränkungen haben wir ein Eingreifen des Staates in die in die geistliche Regierweise und das dürfte nicht sein. Also dass man das nochmal deutlich hat, dass beide dem Gebot Gottes unterstehen. Mhm. Und dann erklärt sich auch die Frage, an welcher Stelle wir Gott mehr gehorchen sollen als dem Menschen.
Das war meine Zusammenfassung.
Ja, genau. Das ist ja Artikel 16 der Confessio Augustana von 1530, wo in den ersten Sätzen ganz klar gesagt wird, dass also Christen auch der weltlichen Obrigkeit untertan sind und sich nach Gesetzen richten sollen. Sie sollen ordentlich Ehen schließen, damit da nicht alles drunter und drüber geht. Sie sollen der Polizei gehorsam sein, aber damit ist natürlich auch wieder verbunden von der alleinigen Obrigkeit Gottes her, dass die Polizei auch nach den Geboten Gottes zu handeln hat. Die darf also auch niemanden einfach schädigen. Das ist klar, sie ist dazu da, dass hier Recht und Ordnung herrscht. Und solche Gewaltorgien, wie wir sie jetzt bei manchen Demonstrationen sehen konnten, die dürfen eben gerade nicht passieren. Und dann geht's gerade nicht darum, dass mit der Confessio Augustana gesagt wird, dass wir ungehorsam sein sollen, sondern es ist immer ein Gehorsam. Es ist nur die Frage, wem. Und da wird ja gesagt, wenn die Gebote der Obrigkeit dazu führen, dass wir in die Sünde geführt werden, dann sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir stehen vorm Entscheidungsprozess. Also wir müssen uns das angucken. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Reformation, dass Luther gesagt hat, jeder hat ein eigenes Gewissen. Darauf hat er sich in Worms 1521 auch berufen. Das war damals ein Novum, dass er sich das getraut hat und gesagt hat, mein lieber Kaiser, es gibt noch jemanden, der über dir steht. Und dem ist mein Gewissen verpflichtet. Das hat ihm ganz bestimmt gar nicht gefallen.
Dem Kaiser.
Dem hat das gar nicht gefallen und natürlich dem Papst auch nicht. Und den Kardinälen und anderen, die da dabei waren, natürlich auch nicht. Und diese Erkenntnis, die trägt durch bis heute. Also wir sind alle immer verpflichtet, mit unserem Gewissen zu prüfen, ob das, was wir tun, richtig ist. Und ich denke, dass das hochaktuell ist. Wenn man in die Geschichte zurückguckt, im Nürnberger Prozesse, da haben sich Leute am Laufenband auf den Gehorsam auf Befehle berufen. Und nach lutherischem Verständnis geht das gar nicht. Also sobald so ein Befehl kommt, der zur Sünde führt, ist der nicht auszuführen.
Ich verstehe, wie Sie mit der Berufung auf Luther rechtfertigen, warum Sie Briefe an Ministerpräsidenten schreiben, warum Sie sich öffentlich äußern, warum Sie versuchen, die weltliche Macht in Ihre Schranken zu verweisen. Woher nehmen Sie die Überzeugung, damit auch durchzudringen in einer Gesellschaft, die auf die Gegenwart fixiert ist, die Naturwissenschaften anbetet, die Multimilliardäre anbetet?
Naja, das hat letztlich schon was mit meinem Glauben zu tun, dass ich darauf vertraue, dass ich als Pfarrer ja zu dieser geistlichen Regierweise gehöre. Und es ist eine Regierweise Gottes. Es ist meine Pflicht, darauf hinzuweisen. Das geht gar nicht anders. Und dann muss ich hoffen, dass jemand anders meinen Worten die Kraft gibt, dass sie durchdringen. Und wenn, ich würde das mal so sagen, wenn Gott der Meinung ist, dass ich das Richtige gesagt habe, dann hilft er den Worten vielleicht auf. Und wenn es falsch gewesen ist und ich daneben liege, was durchaus auch sein kann, das will ich nicht ausschließen, dann wird er hoffentlich zu verhindern wissen, dass daraus was wird.
Wenn ich also jetzt ein Werkzeug Gottes, weil ich helfe, ihr Wort hinauszutragen.
Das kann sein. Ja. Das würde ich nicht ausschließen. Ich kann das nicht sagen, ob das genauso ist. Und dann, naja, wenn Sie danach fragen, wie ich das vom lutherischen Verständnis her sehe, Luther hat an einer Stelle, ich muss mal schnell gucken.
Dann haben wir doch Glück, dass wir so einen Zettel auf dem Tisch legen.
Ja, genau. Der hat da was sehr Schönes gesagt. Und zwar, er hat gesagt, ich habe auch hierin allzeit nur dieses besorgt, ich möchte einmal mir selbst gelassen dasjenige schreiben, was den Sinnen der Menschen angenehm ist. Also man kann es auch mit anderen Worten sagen. Er hat, also seine größte Sorge ist, dass er sich selbst überlassen, das sagt, was die Leute von ihm hören wollen. Und und nicht das, was ihm aufgegeben ist. Und das ist das, was mich so treibt, wo ich denke, wir müssen genau gucken, dafür haben wir auch Theologie studiert, insbesondere systematische Theologie, Dogmatik, wo wir unsere Worte überprüfen können, ob das in dem Sinne ist, wie es die Bibel von uns verlangt und die Bekenntnisschriften, dass wir eben niemanden nach dem Munde reden sollen. Und dabei durchaus auch natürlich Gefahr laufen, dass wir Feinde haben oder Gegner, dass uns da vielleicht irgendwas passieren kann, was uns nicht gefällt und weniger Spaß macht. Aber das muss uns dann auch ein bisschen egal sein.
Warum sehen und hören wir in der Öffentlichkeit so wenig von dem, was in der Kirche tagtäglich passiert?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar einmal, denke ich, liegt das tatsächlich an den Medien. Die möchten ja gerne das berichten, was Schlagzeilen macht. Und der ganz normale Dienst, den ganz viele Pfarrer in ihren Gemeinden tun, der macht schlicht keine Schlagzeilen. Und ist auch dafür nicht da. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass in den Kirchen zurzeit die Pfarrer nicht das tun, was sie tun sollen. Ich denke, in den ganzen vielen Gemeinden wird verkündigt, was das Zeug hält. Da wird getröstet, was irgendwie geht. Da wird an Gräbern das verkündigt, was zu verkündigen ist. Da werden Kinder getauft. Also das sind schlicht Dinge, die für die Medien nicht interessant sind. Wenn man es so in dem kleineren Bereich denkt. Das andere ist, dass solche Statements natürlich auch von den Leitungen kommen müssten. Und da fehlt es wieder an den kritischen Worten.
Medien suchen Prominenz und Leitungen haben Prominenz.
Ja, die haben die, aber wenn die Leitung dasselbe sagt wie staatliche Stellen.
Ist langweilig.
Dann ist es langweilig.
Produziert kein Publikum.
Ja, dann ist die Kirche eigentlich irrelevant. Und wenn wir uns besinnen würden auf das, was wir zu sagen haben, wo wir in Frage stellen müssten, was hier gerade abgeht, wo wir ein geistliches Wort dazu sagen müssten und fragen, ob das tatsächlich im Auftrag Gottes ist, ob das mit den Bekenntnisschriften, ob das mit den 10 Geboten tatsächlich zu rechtfertigen ist, dann könnte das durchaus medial von Interesse sein. Und ich würde sagen, das ist ja das, was mich überrascht hat, dass diese Predigt in Sonneberg da mal in der Nacht auf dem Feld eigentlich außerhalb der Stadt so eine Relevanz hatte hinterher, liegt vielleicht daran, dass es eben mal nicht das war, was immer zugesagt wird.
Wollen Sie kurz zusammenfassen, was Sie da gesagt haben, weil wir jetzt schon das zweite Mal auf diese Sonneberger Rede kommen?
Ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Das ist eigentlich ziemlich banal gewesen. Das sind die schlichten Bekenntnisgrundlagen unserer Kirche, also das, was jedes Kind im Konfirmandenunterricht lernt. Also ich habe darauf verwiesen, einmal auf die Schöpfungsgeschichte. Da wird ja berichtet von diesem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, von dem die dann gegessen haben, Adam und Eva, und auf diese Art und Weise unterscheiden können, was gut und böse ist. Und dann ist ein bisschen unklar, ist wie das mit dem zweiten Baum ist oder ob es derselbe Baum ist und nur eine Frucht davon. Da gibt es unter den Theologen ein bisschen Streit. Der Baum des Lebens, der dann die Unsterblichkeit verleiht. Und
der erste Baum ist der Baum der Erkenntnis, der zweite der Baum des Lebens.
Ja, aber es könnte auch sein, dass es derselbe ist. Das ist ein bisschen unklar. Es ist auch eine sehr alte Geschichte, es ist ein Bild. Ich denke, wenn man das genau rauskriegen wollte, dann müsste man sich mit denen, die das streiten, mal einen Termin machen, dass man mal hinfährt und mal guckt. Aber das ist ja Unsinn. Also das sind Symbolgeschichten, die eine tiefe Wahrheit vermitteln und von der Gefährdung des Lebens sprechen und eben auch deutlich machen, dass wir eben keine Unsterblichkeit haben. Und wer danach greift, indem er in irgendwelche Dinge des Lebens eingreift, das war so mein Kritikpunkt, dass eben mit einer genbasierten Impfung möglicherweise in die Gene eingegriffen wird, dann wäre das aus meiner Sicht vielleicht dieses Vergehen, dass man nach dem Leben greift. Das sollte man nicht tun. Das war nur so der kleine Aufhänger. Das eigentlich Wichtige ist mir gewesen, denen, die dort gekommen sind, zu sagen, jeder hat ein eigenes Gewissen. Das hat er von Gott höchstpersönlich bekommen. Und das soll er auch selber benutzen und sich von niemandem reinreden lassen. und sich nicht vorschreiben lassen, was gut und was böse ist. Das hat jeder. Also jeder hat von der Frucht gegessen, die ihn das unterscheiden lässt. Und dann habe ich 3 Gebote vorgelesen, das 5., das 7. und das 8. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und dazu Luthers Erklärung. Und erstaunlich fand ich, dass die Zuhörer nach dem Verlesen von Luthers Erklärung regelmäßig mit Beifall geantwortet haben.
Die Kirchenglocken läuten dazu.
Ja, und Halleluja gerufen haben und Amen gerufen haben. Also die wussten schon, was das bedeutet. Und da habe ich auch gar nicht viel an Auslegungen dazu gebracht. Da ist mir natürlich manches dann hinterher ein bisschen verübelt worden. Ich habe zum Beispiel zu dem 7. Gebot gesagt, dass gerade eine Gesellschaft ausgeplündert wird. Und habe damals am 5. Dezember gesagt, fahren Sie mal an die Tankstelle. Heute, glaube ich, nach 3 Monaten ist deutlich, dass ich damit überhaupt nicht falsch gelegen habe. Dass da tatsächlich manche gerade Geringverdiener an den Rand der Existenz gebracht werden und hier tatsächlich massiv bestohlen werden.
Aber wie ist es passiert, dass so eine Andachtsrede weg der großen Zentren plötzlich Aufmerksamkeit erregt hat?
Ja, vielleicht lag das eben an dem 3. Punkt, dem Zitieren der Augsburgischen Konfession, dass ich gesagt habe, mit dem Gewissen, was an den 10 Geboten geprüft wird, dieses Gewissen kann einen dazu führen, dass man Gott mehr gehorcht als den Menschen. Und dann wäre manches in Frage zu stellen, was gerade passiert. Und da war ich tatsächlich überrascht, wie groß die Resonanz war. Das lag vielleicht auch daran, dass die Medien ziemlich schnell davon berichtet haben. Es war wohl, bevor wir zu Hause waren, wieder in Quedlinburg, war es bereits im Internet, im freien Wort zu lesen.
Auch ziemlich genau. Das ist die regionale Tageszeitung, die in Suhl erscheint.
Ja, genau. Und im MDR Thüringen-Journal ist schon 19.10 Uhr berichtet worden, dass Pfarrer Michaelis auf einer ungenehmigten Demonstration gesprochen hätte.
Auch das noch?
Ja, und es war glatt gelogen. Also
Sie haben gesprochen, aber die Demonstration war genehmigt.
Ja, genau. Also selbstverständlich war die genehmigt und war alles auch perfekt gelaufen. Polizei hat uns auch bestätigt, dass alles in bester Ordnung ist. Und im MDR aktuell ist dann vom Innenminister gesagt worden, dass ich sowas nicht wiederholen dürfe. Da war ich das erste Mal stutzig.
Innenminister Thüringen?
Ja.
Okay.
Ja. Vielleicht ist es tatsächlich die Frage gewesen, der Mündigkeit der Bürger aus dem Glauben heraus. Und das wäre möglicherweise das Thema, was die Kirchen jetzt zu behandeln hätten. Wie mündig ist der Mensch in diesen Tagen? Und was sind die Kriterien, nach denen er sich richtet? Sind das staatliche Vorgaben oder dürfen die das eben gerade in dem Umfang nicht sein?
Wir haben ja schon von Peter Hane gesprochen, der deutliche Worte gefunden hat und immer wieder findet. Ja. Ich habe im letzten Sommer Thomas Dietz kennengelernt, einen Pfarrer in der Uckermark, der sich auch geäußert hat. Dann kommen Sie dazu. Viel mehr Stimmen findet man nicht. Spiegelt das die Kräfteverhältnisse in der Kirche? Viel mehr kritische Stimmen gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Corona-Politik der Kirchenfürsten. Spiegelt das die Kräfteverhältnisse in der Kirche oder trauen sich die anderen einfach nicht, wie Peter Hane, Thomas Dietz, auch Sie, in die Öffentlichkeit zu gehen?
Also in die Öffentlichkeit zu gehen, ist, glaube ich, wirklich gefährlich. Also ich habe als Vorsitzender der Pfarrvertretung schon mit mehreren Personen zu tun gehabt, die eben wegen einer nicht ganz mainstreammäßigen Meinung da Schwierigkeiten bekommen haben, bis hin zum Verlust der Vorsteller. Und deshalb vorsichtig geworden sind, dann ist es so, dass natürlich die Gesellschaft ziemlich gespalten ist bei diesem Thema. Und diese Spaltung geht bis in die Gemeinden rein. Und Pfarrer müssen dann versuchen, da irgendwie beiden Seiten einigermaßen gerecht zu werden, was, glaube ich, ein großes Problem ist. Wie die Kräfteverhältnisse sind, das kann ich eigentlich nicht beurteilen. Ich finde es allerdings schon bedauerlich, dass nicht auch mehr kritische Stimmen kommen. Und wir als Kirchen bisher nicht in der Lage gewesen sind, da tatsächlich eine Diskussion in Gang zu setzen. Also ich habe das ja mit meinen Texten probiert. Die sind auch extra so formuliert als Diskussionsbeiträge. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber ich kann anregen und wünschte mir, dass da tatsächlich eine gesellschaftliche Diskussion stattfindet.
Wie reagiert der Kirchenbetriebsrat? Ich nenne das jetzt einfach mal so, damit ich es als Nicht-Kirchenmitglied auch verstehe. Wie reagiert der Kirchenbetriebsrat, wenn Pfarrer unter Druck geraten, weil sie in der Gemeinde singen, wenn sie bei einer Trauerfeier die Abstände nicht einhalten, wenn sie zu viele Menschen in die Kirche lassen? Kommt das überhaupt vor und können Sie oder andere da etwas tun?
Wir können auf jeden Fall beraten, können diejenigen, die das betrifft, bestärken. Ich habe mehrere solche Anfragen gehabt. Dabei ist es gar nicht so oft das Problem, ob da tatsächlich irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, sondern ich erlebe und erfahre öfter, dass mit diesen Mitteln Druck gemacht wird. Dass also tatsächlich jemand vor einer Trauerfeier schon verpetzt wird, dass es sein könnte, dass Abstände nicht eingehalten werden.
Bevor eigentlich das ganze Event gelaufen ist.
Ja. Und damit unter Druck gesetzt wird. Und oftmals werden damit auch irgendwelche Anliegen verfolgt, die damit eigentlich nichts zu tun haben.
Mit der Denunziation, mit dem Vorwurf.
Ne? Ja. Also wir helfen da nach Kräften, was geht. Das ist sicherlich unterschiedlich, wie Pfarrvertretungen da eingestellt sind und auch die Personen da eingestellt sind. Also in der mitteldeutschen Kirche, denke ich, da haben wir einen ganz guten Weg gefunden. Wir haben gesagt, wir müssen für alle beratend zur Verfügung stehen, für diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen Angst haben und vielleicht vor Ansteckungen, genauso wie für diejenigen müssen wir da sein, die vor der Impfung Angst haben, müssen beide Seiten gleichermaßen beraten und das auch letztlich so tun, dass jeder seine eigene Entscheidung treffen kann. Und wir dürfen auf keinen Fall denjenigen jetzt Vorgaben machen, wie sie zu entscheiden haben, sondern es müssen gemeinsam Wege gefunden werden, dass man da ordentlich leben kann, trotzdem und seinen Dienst versehen kann.
Gut, diejenigen, die eher auf der staatlichen Linie sind, werden ja wahrscheinlich nicht so viel Beistand brauchen.
Ach. Ja, das kann man so sagen, aber das kann sein, dass die genauso unter Druck geraten.
Also, von Gemeindemitgliedern, die sagen, könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt nicht einfach drei Viertel der Kirchenbänke absperren, ihr könnt nicht uns mit Masken hier vielleicht sogar den Gesang verbieten und ähnliche Dinge tun.
Ja. Also ich denke, die Diskussion, die läuft, sie könnte vielleicht noch deutlicher laufen. Ich habe in einem Gremium mal die Frage gestellt an kirchenleitende Personen, wie viele Infektionen aus Gottesdiensten bekannt sind. Das war im April 2021. Und da ist mir gesagt worden, keine einzige. Und dann habe ich gesagt, dann wäre ja die Konsequenz, daraus zu schließen, dass unsere Maßnahmen mindestens gut überzogen, genug waren oder vielleicht sogar überzogen waren. Und wir könnten ja mal vorsichtig probieren, dann etwas weniger zu machen. Und wir haben bewiesen in den Kirchen, dass es geht. Und dann wäre es ein falsches Signal der Solidarität, wenn wir Gottesdienste absagen gegenüber Theatern, Konzertsälen, sondern wir müssten sagen, was bei uns funktioniert hat, kann dort genauso funktionieren. Also soll das gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren werden. Und dann kann man ja sehen, was passiert.
Wir müssen unbedingt noch reden über die Reaktionen auf Ihre Sonneberger Rede, auf Ihre anderen öffentlichen Auftritte. Wie ist es Ihnen ergangen mit Kollegen in der Kirche, mit der Bürgerschaft in Quedlinburg? Welche Reaktionen gab es?
Ganz unterschiedliche. Es gab als allererstes ganz viele, die sich gemeldet haben, sich bedankt haben. Dass da jemand den Mut hatte, das mal so deutlich zu sagen. Bis hin, dass ich also freundliche Päckchen bekommen habe mit Wurst und Käse oder auch selbstgestalteten, sehr schönen Kalendern, für die ich mich noch bedanken muss. Also es war so viel, dass ich gar nicht hinterhergekommen bin. Und aus unterschiedlichsten Richtungen, also von Kollegen natürlich, aus der Pfarrerschaft kam ziemlich viel, die sich dann auch geoutet haben, dass sie da unter Druck sind und froh waren, dass sie mit jemandem darüber sprechen können. Ganz viel aus Gemeinden, Da haben mir Leute berichtet, wie sie zufrieden oder unzufrieden sind mit den Regelungen in ihren Kirchgemeinden, dass sie sich ausgeschlossen fühlen durch 3G oder gar 2-Regelungen, 2G-Regelungen in Gottesdiensten und dort nicht mehr hingehen können, wie sie das schmerzt. Es haben mir Leute berichtet, dass sie nicht mehr im Kirchenchor mitsingen können, weil sie nicht geimpft sind und sich schlicht bedankt haben. Ganz viele Wünsche, dass ich standhaft bleiben möge.
Das sind jetzt alles positive Reaktionen.
Ja, ganz viele. Ich denke, man muss das auch mal zuerst nennen, weil das...
Vor allen Dingen Wurst und Käse, das wäre ja, eine Ermutigung für alle.
Ja, ja, das ist natürlich für mich ganz wichtig. Ich muss auch standhaft bleiben, sonst müsste ich das ja zurückschicken. Ja. Das geht ja nicht, dass man das dann einfach behält, wenn man dann einknickt. Das geht gar nicht. Ich erzähle das Positive deshalb zuerst, weil das Negative normalerweise in unserer Gesellschaft immer zuerst berichtet wird. Auch wenn es viel geringer ist. Und die negativen Reaktionen gab es auch. Es gab einige, die sofort alle möglichen Rücktrittsforderungen da gemacht haben. Allerdings fand ich da interessant, dass die auf Zeitungsberichten beruhten. Also die haben sich schlicht auf die Presse berufen und gar nicht so sehr auf das, was ich wirklich gesagt habe. Also zum Beispiel war der Artikel aus dem Spiegel ganz interessant. Also einer hat ihm seinen Austritt erklärt aus dem Thüringer Pfarrverein, weil er den Spiegelartikel gelesen hat. Und in dem Spiegelartikel, da wird über Sonneberg berichtet und dann im nächsten Absatz oder übernächsten über einen Mann namens Frank, dem man also neonazistische Umtriebe nachsagt.
Kontaktschuld, alles in einen Artikel rühren.
Ja, und wir kennen uns aber gar nicht, wir sind uns nie begegnet, das hat aber nichts zu tun, schlicht gar nichts. Und dann passiert sowas. Und deshalb habe ich damit ein bisschen Probleme mit dieser Kritik. Von der Pfarrvertretung selber in der Mitteldeutschen Kirche, da gab es diese Diskussion auch. Die haben sich auch mit den Rücktrittsforderungen beschäftigt und dann aber ein ganz klares Signal gesetzt, dass sie der Meinung sind, dass das also nicht notwendig ist und haben abgestimmt. Und da war
mit Rücktrittsforderungen, die aus Gemeinden kamen?
Nee, aus der Pfarrerschaft.
Aus der Pfarrerschaft, ja, okay.
Da gab es ein paar, weiß nicht, eine Handvoll. So sehr viel war es auch nicht. Aber sie haben sich eben damit beschäftigt, um auch klarzustellen, wie die Reaktion ist, damit das nicht mehr im Raum steht. Und mit der Kirchenleitung gab es auch ein Gespräch im Personaldezernat. Auch dort ist klar gesagt worden, es gibt im Pfarrdienstgesetz in Paragraphen 24 Absatz 2, der regelt, dass Pfarrerinnen und Pfarrer in Inhalt und Gestaltung der Verkündigung frei sind und an keine Weisung gebunden. Und das gilt natürlich auch für einen Vorsitzenden einer Pfarrvertretung. Und deshalb wird sich die Kirchenleitung mit dem Inhalt der Predigt nicht beschäftigen. Und hat auch keinen Anlass gesehen, irgendwas zu unternehmen.
Das ist auch öffentlich geworden, dieses Signal, oder?
Zumindest ist es...
Kirchenöffentlich.
Ja, innerkirchlich an die Personen gegangen, die sich dafür interessiert haben. Ja.
Aber Pfarrer-Gesamtvertretungsvorsitz sind Sie losgeworden?
Ja, das ist auch, finde ich, schon durchaus problematisch. Aber ich denke, man kann sich dazu auch mal äußern. Erstens ist es eine Frage, was ist mit dem Paragraphen 24, Absatz 2? Eigentlich müsste ja eine Pfarrvertretung dafür gerade stehen und Personen, die da Schwierigkeiten bekommen, unterstützen, dass dieser Paragraph nicht außer Kraft gesetzt wird. Und das ist hier im Prinzip passiert. Also da könnte man schon die Frage stellen, ist die Pfarrvertretung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ihrem Anspruch gerecht geworden? Da hätte ich meine Zweifel. Und mein Stellvertreter ist ebenfalls zurückgetreten.
Aus Protest
gegen diese Entscheidung, was ja auch ein deutliches Zeichen ist. Er sieht das auch so. Da habe ich schon meine Fragezeichen, ob das richtig ist. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass die Rücktrittsforderungen von keiner Kirchenleitung kamen. Also weder von der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland noch von irgendwelchen größeren Vereinigungen. Also meines Wissens hat wohl die Kirchenkonferenz der EKD drüber gesprochen, ohne Namen und hat das zur Kenntnis genommen und dabei blieb es dann auch. das, denke ich, sollte auch möglich sein. Wir müssen darüber diskutieren und dann muss es auch konträre Meinungen geben. Das kann uns eigentlich nur weiterhelfen.
Jetzt erleben wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, dass es ein gefühlter öffentlicher Druck ist, der dann Leitungen dazu scheinbar zwingt, Entscheidungen zu treffen, die von selbst eigentlich nicht getroffen worden wären.
Ja. Ja, hier, finde ich, hat sich unsere Kirchenleitung ganz tapfer geschlagen, sich da im öffentlichen Druck nicht zu beugen und das auf diese Art und Weise für sich und mich zu klären. Also bei allem, was ich in meinem Leben bisher an Auseinandersetzungen begleitet habe mit Kirchenleitung, da gibt es ja immer mal Probleme, die auch schwerwiegend sind, haben wir da in den letzten Jahren einen ganz guten Weg gefunden, auch in aller Deutlichkeit klarzumachen, dass wir unterschiedliche Positionen vertreten, aber dass das kein Gegeneinander sein muss. Und ich habe mich gefreut, dass das in meinem Fall jetzt tatsächlich bezüglich der Kirchenleitung auch durchgehalten worden ist. Dass es dann Kollegen gibt, die das nicht durchhalten, ist befremdlich. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Auch in der Kirche gibt es Menschen.
Ja. Ja, genau.
Wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden und welchen Platz hat die Kirche in dieser Welt?
Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Frage. Eine Welt, in der ich gerne leben möchte, ist eine, die sich darauf besinnt, dass diese Welt eine Schöpfung Gottes ist, die als erstes mal gut geschaffen worden ist. Und zwar so gut, dass wir in dieser Welt alles finden, was wir brauchen. Also Gott lässt alles wachsen, was wir zum Essen und Trinken brauchen. Das sollten wir zu schätzen wissen. Und man kann da sicherlich das eine oder andere dazu beitragen. Das steht außer Zweifel. Aber es darf nicht passieren, dass es zerstört wird. Und da wäre mir wichtig, dass die Gebote Gottes wieder ernster genommen werden. Dann wäre sicher auch manches besser. Dazu gehört, dass jeder sein Leben leben darf. Und vielleicht auch die Frage der Ebenbildlichkeit Gottes wieder ganz ernst genommen werden könnte, sollte. In dieser Welt, in der ich leben möchte, dass Gott jeden Einzelnen von uns zu seinem Ebenbild, zu seinem Gegenüber geschaffen hat. Und da sollte sich kein anderer dazwischen drängen und den Vermittler spielen. Das ist, glaube ich, eine der großen Erkenntnisse Martin Luthers gewesen, dass wir keine Priester brauchen, die das Heil Gottes vermitteln. Jeder Mensch hat als Ebenbild Gottes den direkten Kontakt. Jeder kann im Gebet mit Gott in Verbindung treten, für andere eintreten, für sich selber bitten. Und da sollte sich nichts dazwischen schieben. Eben auch keine politischen Dinge sollten sich da dazwischen schieben. Und insofern ist jeder frei. Das ist ja die große Erkenntnis Luthers, die Freiheit eines Christenmenschen besteht genau darin, dass wir das Ebenbild Gottes sind und deshalb niemandem untertan sind. Und auf der anderen Seite sind wir aber untertan jedermann, in dem Sinne, dass wir ihm helfen, in seinem Leben wirklich gut durchzukommen. Dann wünschte ich mir, dass es eine Welt ist, die anerkennt, dass Sterben und Tod dazugehören, dass das keine Katastrophe ist, dass man sich darauf gut vorbereiten kann. Und wer sich damit in seinem Leben auf gute Art und Weise beschäftigt, und da haben uns die Theologen und eigentlich viele Menschen aus den vergangenen Jahrhunderten ein reiches Material hinterlassen, was man da zur Kenntnis nehmen kann, dass das tatsächlich zum Leben hilft. Also wer dem Sterben gelassen entgegensehen kann, der kann auch fröhlich leben. Aber wer Angst vorm Tod hat, der läuft Gefahr, sein Leben retten zu wollen und es dabei zu zerstören. Also das hat Jesus ja auch ganz deutlich gesagt. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer es dahin gibt, um meinetwillen, der wird es erhalten. Dass das so eine Maxime wäre, das fände ich gut.
Wenn ich das für mich übersetze, dann höre ich da einmal raus eine Absage an die neuen Götter, Geld und Gesundheit. Und ich höre auch heraus eine Absage an Ideologien, die eine Verbesserung des Menschen predigen, die uns letztlich in einen Krieg gegen die Natur drängen wollen.
Also wer einen Menschen verbessern will, ist aus meiner Sicht, also ist das eine hochgradige Gotteslästerung. Mhm. Denn der würde ja sagen, dass Gott bei seiner Schöpfung versagt hat. Also er hat es nicht richtig hingekriegt. Und wir müssen da jetzt Kraft unserer Wassersuppe und unserer Erkenntnisse irgendwas verbessern. Und da gibt es ja viele Geschichten im Alten Testament besonders, wohin das führt. Also der Turmbau zu Babel ist, glaube ich, eine solche Geschichte. Wer also seine Türme in den Himmel bauen will und so sein will wie Gott, der wird letztlich als Ergebnis haben, dass sich die Menschen nicht mehr verstehen. Und ich denke, genau an dem Punkt sind wir. Da haben welche einen Turm in den Himmel bauen wollen.
Bauen immer noch.
Wer diese Geschichte vom Turmbau zu Babel kennt, der weiß, dass dieser Turm, egal wie viel Geld und wie viel Kraft man darauf verwendet hat, unvollendet stehen bleiben wird. Und das Ergebnis wird sein, dass die Menschen zerstritten sind. Das haben wir gerade. Dann denke ich bei der Frage, was für eine Zukunft man sich wünscht. Dieses Vertrauen, dass die Schöpfung gut ist, bedeutet eben auch, dass der Mensch nicht in irgendeiner Weise gänzlich umgemodelt werden kann. Ich denke, dass da Gott auch unter Umständen mächtig gewaltig eingreifen würde. Hoffe ich jedenfalls. Wie das Eingreifen aussieht, also da habe ich in der Predigt zum Tag des Erzengels Michael von 1531 was ganz Schönes gefunden.
Ich sehe schon, Sie wollen noch was vorlesen. Ich habe noch eine Frage, aber...
Ich gucke da noch mal kurz rein. Ja. Das sagt er, Gott ist ein Gott des Lebens, der retten und helfen will, wo wir es bedürfen. Wenn wir aber wollen böse sein und nach seinem Wort nichts fragen, noch für seinen väterlichen Schutz und Sorge ihm danken, dann wird er zornig und behält seine Engel daheim und lässt dem Teufel Raum. Ist eine sehr interessante Aussage. Wenn also die Menschen sich aufschwingen wollen, zu sein wie Gott, dann lässt Gott seine Engel daheim, so im mitteldeutschen Dialekt. Mhm. Die bleiben dann im Himmel, die gehen da eben nicht mehr hin und helfen niemand mehr und sollen die doch klarkommen. Lässt da dem Teufel Raum. Das kann uns schon zum Nachdenken bringen. Ob das, was wir gerade hier meinen, an Verbesserungen zu bringen, nicht gravierende Verschlechterungen bringt.
Da meine Frau aus Sachsen ist, kenne ich den Ausdruck Häme lassen. Mhm. Und da wir den Teufel schon im Raum hatten, muss ich meine letzte Frage doch stellen. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich das einen Kirchenmann überhaupt fragen kann. Ja. Weil diese Frage in eine ferne Zukunft zielt, die Sie vielleicht anders sehen, als ich es sehe. Was bleibt von Martin Michaelis? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten? Was bleibt?
Also ich denke, dass von mir selber wahrscheinlich gar nichts bleibt. Und das muss auch nicht sein. Was bleibt, wäre schön, wenn das, was ich weitergegeben habe, was ich als Pfarrer im Auftrag weiterzugeben habe, in den Herzen und Gedanken der Menschen Frucht bringt. Das ist nicht von mir, es ist nur weitergegeben. Und sie daraus die Kraft gewinnen, in ihrem Leben die nötigen Schritte zu tun, sich nicht einschüchtern lassen, mutig bleiben, dass manches von dem Trost bleibt, den man mit dem Wort Gottes weitergeben konnte. Und ob es irgendwelchen Einfluss hat jetzt auf politische Entwicklung, es wäre natürlich schön, das würde ich mir wünschen. Dann aber auch in dem Sinne, dass wir uns besinnen auf das, was wir von Alters her mitgegeben bekommen haben, uns ganz auf Gott zu verlassen, auf das, was er uns gegeben hat. Und in diesem Sinne fröhlich leben. Gibt da, glaube ich, den 46. Psalm, da heißt es, und dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Das wünschte ich mir.
Super Schlusswort. Das war eine weitere Ausgabe von Apolut im Gespräch. Vielen Dank, Martin Michaelis, und bleiben Sie uns gewogen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.